S.O.S.
Was willst du?
Süßes oder Saurier. S.O.S. Hurra! S.O.S. Süßes oder Saurier. S.O.S. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes.
Und wir haben Saurier.
Heute mit
18 Kilo Schneckenhäusern.
Dem bösen Schmetterlingsflieder.
Häusern aus Papier zum Draufschreiben.
Heute geht's in den Garten. Ui, 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 Fred, ich bin begeistert.
Verflixt und zugewebt. Also sorry, aber das hier ist ja kein Garten. Das ist ein Tiervergnügungspark.
Das nehme ich als Kompliment.
Absolut. Kein Wunder, dass du der Quark- und Keuch- und Fleusche-Tierchenexperte vom Museum für Naturkunde Berlin bist.
Macht mal Augen zu, ihr Kids da draußen, und stellt euch vor. Wilde Blumen in Gelb, Rosa, Rot, Lila, richtig hohes Gras, Büsche, ein kleiner Teich, um den es schwirrt und summt, Totholzstapel mit Moos drauf, Schatten, Vogel- und Insekten- und Wildtiertrinkstellen.
Und überall ist was los. Da krabbelt's, flattert's, summt's und irgendwo glotzt bestimmt schon ein Käfer uns an.
Ich liebe das. So sieht Freds Garten aus. Das ist ein Garten, in dem Tiere sagen würden, lass mal einziehen und eine große WG-Party machen.
Die meisten Erwachsenen würden wahrscheinlich erstmal sagen, hier sieht's ja aus wie im Saustall.
Dabei ist das Quatsch. Erstens ist das hier wunderschön.
Und zweitens sind wir Schweine super reinlich. Also wirklich, dieses Saustallgerede ist eine Frechheit.
Und die Idee, dass ein Garten immer geschniegelt, geschniegelt und nochmal geschniegelt aussehen muss, ist auch Quatsch.
Kurz gemäht, leer gehakt, kein Blatt, kein Ast, kein Gestrüpp. Für Tiere ist das wie ein Bett ohne Matratze.
Genau. Die allermeisten Wildtiere wie Vögel, Bienen, Schmetterlinge, Igel, Mäuse, Füchse und Co. brauchen Verstecke, Schatten, Blüten, Wasser und verschiedene Pflanzen.
Und ihr braucht dafür nicht mal einen riesigen Garten, um es Tierchen gemütlich zu machen. Ganz viel geht davon auch auf dem Balkon, auf dem Schulhof oder an der Baumscheibe vorm Haus.
Baumscheibe? Klingt übrigens, als würde jemand einen Baum in Scheiben schneiden. Mach das bitte nicht.
Nein, das ist einfach Erde rund um einen Baum. Kennt ihr, wenn ihr in einer Stadt wie Berlin oder Leipzig oder Hamburg wohnt, vor eurem Mehrfamilienhaus? Und auch da kann richtig viel wachsen.
Fred, hier klingt's ja wie auf einem Mini-Flughafen.
Ah, perfekt. Denn Mathis, 3 Jahre alt, aus Aalen fragt...
Warum Bienen summen?
Also, Biologe und Naturfreund Fred, was sagst du?
Das Summgeräusch entsteht durch das extrem schnelle Schlagen der Flügel. Das gibt es auch bei anderen Tieren, zum Beispiel bei Moskitos und sogar bei Vögeln, zum Beispiel bei Kolibris. Das sind winzige, bunte Vögel, die vor Blüten in der Luft stehen bleiben und deren Nektar trinken.
Also sind das im Grunde Turboflügel?
Ganz genau. Je schneller die Flügel schlagen, desto eher hört ihr dieses Summen. Und Bienen summen nicht, weil sie schlechte Laune haben.
Obwohl es manchmal so klingt wie, Achtung, geh aus dem Weg, ich hab zu tun.
Guckt euch mal diese Blumen hier an. Der schöne lila Wiesensalbei, die pinke Wiesenflockenblume, die aussieht als ein Struppelkopf morgens frisch aufgestanden. Oder der blaue, dicke Natternkopf. Die sehen vielleicht nicht so geschniegelt aus, sind aber für viele Insekten richtig, richtig toll.
Die sind alle von hier? Also heimische, uralte Wildpflanzen?
Genau. Heimische Pflanzen sind deshalb wichtig, weil viele Insekten sie schon seit Ewigkeiten kennen und dort Futter oder Plätze für ihre Eier finden. Und manche Insekten brauchen genau diese eine Pflanzenart, damit sie überleben können.
Und nur weil vorn auf einem Schild, wenn ihr Pflanzen neu kauft, ein netter Name steht, wie Schmetterlingsflieder, heißt das noch lange nicht, dass diese Pflanze wirklich von hier ist oder gut für die Tier- und Pflanzenwelt, oder Fred?
Was? Aber er heißt doch Schmetterlingsflieder und muss damit gut für Schmetterlinge sein.
Der Schmetterlingsflieder kommt ursprünglich nicht von hier, kann sich aber hier teilweise stark ausbreiten. Er riecht ziemlich gut für Schmetterlinge und die denken, geil, da ist ja ein richtig gut gefüllter Supermarkt mit reichhaltigem Nektar. Aber der Supermarkt ist quasi fast leer. Nur werden sie vom Duft fast süchtig, kriegen nichts zu fressen und sind am Ende erschöpft und brüten nicht mehr.
Was? Unglaublich! Also hübsch und beliebt bei den Menschen ist nicht automatisch gut für die Umwelt.
Deshalb ist der Schmetterlingsflieder in anderen Ländern wie der Schweiz auch schon verboten. In Deutschland könnte das auch bald passieren.
Merken wir also. Besser sind Pflanzen, die von hier kommen, schon vor 100 Jahren hier waren und mit denen wilde Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten wirklich was anfangen können.
Und lasst ruhig mal eine Ecke stehen, die ein bisschen wild aussieht. Für euch ist das vielleicht ups. Für Tiere ist das Jackpot. Oha, da hängt ein Netz und da zappelt was drin. Das sieht ja aus wie ein Abendessen mit Drama.
Dann passt es ja jetzt für Sascha, 5 Jahre alt, aus Dresden.
Fressen Spinnen Schmetterlinge?
Also Fred?
Ja, Schmetterlinge werden natürlich wie alle anderen Insekten auch von Spinnen gefressen, sofern sie nicht zu groß sind für die Spinne. Da viele Spinnen aber mit Netzen und auch mit Gift jagen, können sie verhältnismäßig große Schmetterlinge überwältigen.
Uff, also Spinnen sind nicht nur ich sitz rum, sondern richtige Jäger.
Ja genau, Netz bauen, warten, zack.
Also im Grunde wie Angeln, nur deutlich gruseliger.
Spinnen sind trotzdem wichtig. Hör auf, gleich wieder Angst zu bekommen. Sie helfen dabei, dass nicht alles voller Insekten ist. Wenn ihr mehr über die Superarchitekten aus dem achtbeinigen Tierreich wissen wollt, hört mal Folge Im Netz der Spinnen.
Okay, dann dürfen sie bleiben. Aber sie und ich bleiben bei höflicher Nachbarschaft.
Oh, schaut mal da, ein altes Wespennest. Das sieht ja aus wie ein Papierklebeknäuel, nur in riesig.
Wie eine graue Zauberkugel aus Pappe mit extra viel Bitte nicht anlecken.
Wir haben dazu sogar eine Sprache bekommen. Lilly fragt:
Kann man verlassene Wespennester, die ja aus Papier bestehen, plattdrücken und darauf schreiben?
Ja, ich denke, das sollte gehen.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Manche Wespenarten bauen große Nester aus papierartiger Substanz. Wenn ihr ganz vorsichtig seid, könntet ihr darauf wahrscheinlich auch schreiben. Papier und das Nest der Papierwespen besteht aus zerkleinerten und anschließend wieder miteinander verklebten Holzfasern.
Moment. Wespen bauen also Papierhäuser? Einfach selber? Ich dachte, das hat wer dafür die hingehängt.
Nee, das machen die selber mit ihrem Speichel und zerkautem Holz.
Das ist schon irre. Aber ey, egal ob draufmalen oder näher angucken, liebe Kids, bitte nur mit einem Erwachsenen und vor allem nur bei einem alten, unbewohnten Wespennest machen. Nicht bei einem, in dem noch Wespen sind.
Sonst schreiben die euch ihre Meinung direkt auf den Arm. Autsch!
Übrigens, Papierwespen haben zwar ein mini kleines Gehirn, sind aber trotzdem super schlau. Und wenn sie eine andere Wespe sehen, erkennen sie die am Gesicht. Und wissen dann auch, mag ich die oder mag ich die nicht? Bin ich lieb oder stich drauf?
Das ist ja cool. Für mich sehen Wespen alle gleich aus. Und das, obwohl mein Gehirn größer ist.
Naja, Sparky, kommt halt nicht immer auf die Größe an, sondern auf das, was du damit anstellen kannst, mein liebes Schlauschwein.
Hört ihr das? Da quakt jemand aber wirklich mit vollem Einsatz. Mitya, 5 Jahre alt, aus Düsseldorf, will das nachmachen und fragt:
Wie können Frösche so lautes Quaken machen?
Die Geräusche machen sie genau wie wir, indem sie mit Luft ihre Stimmbänder in Schwingung versetzen.
Also durch Einatmen und Losreden.
Genau. Viele Frösche haben aber sogenannte Schallblasen. Große Hauttaschen am Hals oder an den Wangen, die sie aufblasen können. Diese dienen dann als sogenannter Resonanzkörper. Wie der Körper oder Bauch bei einer Gitarre, der den Ton verstärkt und damit lauter macht.
Also ein eingebauter Lautsprecherhals. Sehr praktisch.
Deshalb klingt so ein kleiner Frosch manchmal, als hätte er heimlich eine Bühne gemietet. Bei uns am Froschteich im Dorf ist im Sommer richtiges Froschkonzert angesagt. Das hörst du durch geschlossene Fenster.
Ob die auch eine heisere Stimme kriegen?
Haha. So ein kleiner Teich in eurem Garten ist übrigens auch eine super Idee für Tiere. Schon eine alte Wanne oder Schale mit Stein und Wasser kann ein Mini-Paradies werden.
Ihr könnt auch kleine Schalen für Vögel in die Bäume hängen oder auf den Boden kleine Wasserstellen hinzaubern. Wichtig ist nur, dass Tiere auch wieder rauskommen, also mit Steinen, Ästen oder einem flachen Rand zum Rausklettern.
Kein Freibad ohne Treppe.
Und wenn ihr keinen Garten habt, reicht auf dem Balkon schon eine flache Schale oder ein tiefer Teller mit Wasser und wieder ein paar Steine drin.
Mini-Trinkbar für summende Gäste.
Hier unter dem Mulch ist der Boden richtig schön locker. Bestimmt wohnen hier Regenwürmer.
Hatten wir nicht auch eine Wurmfrage? Ich bin bereit für Glibberwissen.
Clara, 5 Jahre alt, aus Hamburg, fragt:
Warum Regenwürmer in der Erde leben? Die kommen ja immer auf den Fußboden und die sehe ich dann immer.
Zum einen mögen sie kein Licht und zum anderen auch keine Trockenheit. Daher könnt ihr Regenwürmer an grauen, regnerischen Tagen gut beobachten. Oder auch nachts sind sie auf der Erde unterwegs. Immer dann, wenn es auch überhalb der Erdoberfläche dunkel und feucht ist.
Die sind also eher Team bloß nicht austrocknen und bloß keine Sonne.
Genau, die Kellerkinder unter den Tieren.
Und die Erde ist für Regenwürmer einfach ein richtig guter Ort. Kühl, dunkel, feucht und es gibt Essen. Zum Beispiel abgestorbene Blätter, nicht wahr, Fred?
Exaktamente. Unter der Erde ist ein Regenwurm außerdem besser vor anderen Tieren geschützt, die ihn fressen wollen. Zum Beispiel vor Amseln.
Ja, oben wartet sofort jemand mit Hunger und Schnabel.
Und Regenwürmer sind total wichtig. Sie lockern den Boden auf, machen ihn fruchtbarer und helfen dabei, dass Regenwasser besser versickern kann.
Also wurmige Gartenhelfer im Untergrund. Die geheime Bodenbande.
Ganz genau. Wenn ihr ihnen helfen wollt, lasst Laub gerne liegen, mulcht die Beete, haltet Stellen feucht und macht nicht alles steinhart und geschniegelt.
Und wenn ihr wissen wollt, ob ein Regenwurm wirklich weiterlebt, wenn er geteilt wird und wie viele Herzen er hat, hört mal in die Folge Viel Fragen Glas 12 rein.
Ah, da ist eine Schnecke mit Haus. Guck mal, wie langsam die ihr ganzes Leben spazieren trägt.
Die hat ihr Haus dabei. Die muss sich den Mietenwahnsinn von uns Normalo-Menschen in Berlin und anderen Großstädten nicht antun.
Ellen, 8 Jahre alt, aus Berlin, fragt:
Wie alt werden Schnecken?
Das ist von Art zu Art ganz unterschiedlich. Tendenziell werden Schnecken mit Haus älter als Nacktschnecken. Und manche Arten können bis zu 10 Jahre alt werden.
10 Jahre? Wow! Das ist ja richtig viel für so ein Schleimtaxi.
Und Schnecken zeigen auch gut, nicht alles, was im Garten knabbert oder schleimt, ist gleich böse.
Auch wenn ihr das morgens beim angeknabberten Salat vielleicht kurz anders seht.
Ganz wichtig, bevor ihr zu Gift greift, probiert lieber mal andere Lösungen. Macht den Garten wild, denn Igel, Kröten, Blindschleichen oder Amseln snacken ganz gerne mal eine Schnecke weg. Und aber auch Schnecken haben Sinn. Sie zersetzen abgestorbenes Material und machen tollen Humus für den Boden.
Gift ist eh meistens eine blöde Idee. Für Schnecken, Boden, Insekten und am Ende für alle.
Und jetzt wird's kurz komplett verrückt. Gustav, 4 Jahre alt, fragt:
Wie schwer das Häuschen von der Rüsselschnecke werden kann.
Rüsselschnecke? Klingt wie ein Tier, das sich jemand nach einem Nickerchen ausgedacht hat. Schnecke mit Elefantenohren und Rüssel.
Die große Rüsselschnecke ist eine riesige Gehäuseschnecke, die im Meer lebt. Also nicht bei euch im Garten, sondern in den Tropen. Diese können mit ihren bis zu 90 cm großen Häusern auch wirklich, wirklich schwer werden.
90 cm? Das ist ja fast ein Schneckenkoffer.
Insgesamt können sie wohl bis zu 18 Kilogramm wiegen. Also fast so viel wie ihr Kids, wenn ihr so zwischen 4 und 5 Jahren alt seid.
18 Kilo Schnecke. Also wenn euch mal jemand sagt, Schnecken seien klein. Nein, nicht alle.
Stellt euch mal vor, so ein Tier würde durchs Beet schieben.
Dann wäre der Salat nicht nur angeknabbert, sondern offiziell verschwunden. Inhaliert, dem Erdboden gleichgemacht.
Okay, Fred, jetzt einmal ganz konkret. Was können wir und die Kids tun, wenn wir Tieren im Garten und in der Natur helfen wollen?
Aber die Version bitte für alle. Garten, Balkon, Schulhof, Bäume vor dem Haus, alles.
Also im Garten, wilde Ecken lassen, Laub liegen lassen, heimische Blumen pflanzen und Wasser hinstellen. Hecken und Büsche pflanzen, keine Gifte und keine Mähroboter. Am besten gar nicht und schon gar nicht nachts.
Und alte Pflanzenstängel ruhig mal stehen lassen. Da wohnen oft Insekten drin oder sie überwintern dort. Das durfte ich auch erst lernen diesen Winter.
Auf dem Balkon helfen Blumenkästen. Ebenfalls mit heimischen Pflanzen, Kräuter, Wasserstellen mit Steinen und ein bisschen Mut dazu, nicht alles geschniegelt und gestriegelt zu machen.
Ja, endlich mal ganz offiziell. Ein bisschen wilde Frisur für den Balkon.
Und auf dem Schulhof könnt ihr die LehrerInnen nerven.
Fred, ich mag dich.
Ist doch wahr. Fragt nach Wildblumen, Büschen, Beeten, Schatten, Bäumen, Wasserstellen oder wenigstens großen Pflanzenkübeln.
Und bei der Baumscheibe vorm Haus könnt ihr schauen, ob ihr da mit Erwachsenen zusammen Blumen pflanzen könnt, die Insekten mögen.
Also nicht nur gucken, oh, da ist ein Baum, sondern überlegen, wie wird daraus ein Mini-Paradies? Boah, wenn ihr einmal hinhört, merkt ihr erst, wie viel hier los ist. Überall wohnt jemand, fliegt jemand, gräbt jemand oder plant jemand irgendwas Freches.
Das Schönste ist, ihr müsst dafür nicht zaubern. Oft reicht schon ein bisschen mehr Wildheit und ein bisschen weniger perfekt sein. Ihr werdet quasi fürs Faulsein belohnt.
Und viel schöner und bunter als jeder Steingarten oder mit der Nagelschere getrimmter Superkurzrasen, auf dem höchstens mal ein trauriger Grashalm gähnt. Und Freds Garten, also ein naturnaher Garten, ist sowieso viel schöner und bunter als jeder Steingarten oder mit der Nagelschere getrimmter Superkurzrasen, auf dem höchstens mal ein trauriger Grashalm gähnt.
Und falls ihr in den Sommerferien noch mehr hören wollt, es gibt schon über 90 Folgen Süßes oder Saurier.
Und den Erwachsenen macht ihr einfach Beats and Bones an. Das ist der Museums-Natur-Podcast für Erwachsene. Und dann atmet ihr mal tief durch.
Falls ihr auch noch Fragen habt zu Mäusen, Ratten, Nutrias, Dinos oder allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt,
dann schickt meiner Freundin Jule und mir, Sparky, dem Schlauschwein der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36208 oder per Mail an sos@mfn.berlin.
Nächstes Mal geht's um Igel. Wir klären, warum die so viele Stacheln haben, so lange schlafen können und warum sie gerade dringend unsere Hilfe brauchen.
Huch, da kommt doch direkt mein Witz reingeflattert, reingebrummt. Warum mögen Bienen eigentlich so gerne Matheunterricht?
Na?
Weil sie immer summieren.
Ich fand den ziemlich gut.
SOS. Was willst du?